Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk.
Marie, wir haben es geschafft. Wir haben das Jahr irgendwie durchbekommen.
Das turbulente KI-Jahr. Ja. Das turbulenteste KI-Jahr, seit ich mich mit KI beschäftige wahrscheinlich.
Seit dem letzten sehr turbulenten KI-Jahr.
Das ja, 2023 meinst du, richtig?
Und das erste KI-Jahr, was der KI-Podcast von Anfang bis Ende mitbegleitet hat. Wir sind ja in das letzte so auf halbem Weg nochmal reingeschlittert.
Wunderbar. Und 52 Folgen.
Genau, nicht ganz. Wir haben am Anfang des Jahres kurz Pause gemacht und wir werden auch Ende des Jahres nochmal kurz Pause machen. Keine Angst, das hier ist noch nicht die letzte KI-Podcast-Folge des Jahres. Wir werden nächste Woche noch eine Weihnachts-Spezialfolge machen, auf die ich mich wirklich sehr freue. Da werden wir auch noch ganz viel von den aktuellen Releases besprechen, die gerade so umgehen. Also gerade veröffentlicht ja wirklich jeder was. Und danach machen wir 2 Wochen Pause, tatsächlich das erste Mal seit der letzten Weihnachtspause. Wir haben hier schon ziemlich abgeliefert dieses Jahr.
Ja, wir wollen uns das Jahr 2024 nochmal anschauen, und zwar auf der Ebene der großen Strömungen. Also was muss ich verstehen, um KI zu verstehen in diesem Jahr?
Also wir wollen jetzt nicht nur so ein Best-of machen von, boah, weißt du noch da und weißt du noch das, sondern eher so ein bisschen rauszoomen und überlegen, was ist denn heute anders als vor 12 Monaten? Was hat sich denn wirklich getan? Und wir haben es vielleicht gar nicht gemerkt.
Und zwar haben wir jeder 3 Sachen dabei, nämlich das, was wir gut fanden, das, was wir schlecht fanden und eine Sache, die wir überraschend fanden.
Da bin ich am gespanntesten drauf, ja.
Ihr hört den KI-Podcast. Ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Gregor Schmalzried.
Was fandest du gut dieses Jahr, Gregor?
Ach du, Marie, so viel. Ich möchte ganz konkret anfangen. Also tatsächlich so viel konkreter, als ich dachte, dass ich hier anfangen würde. Aber Folgendes. Ich habe vorgestern, ja, habe ich eine große Zahl von HTML-Dateien gehabt auf meinem Computer. Das heißt, so Webseitenformat. Und ich brauchte aber eine große Textdatei. Ich brauchte all die Inhalte aus diesem HTML in einer großen Textdatei drin. Das ist so die Art von Problem, das wird dir ähnlich gehen. Die hat man immer mal wieder. Was tut man dann?
Erstmal googeln, dann genau. Irgendwie durch 3 verschiedene Webseiten durchklicken, dann eine finden, die halbwegs seriös aussieht und die meine Dateien konvertiert oder merged oder
genau,
was auch immer ich machen muss. Ne?
Also die Dateien waren jetzt nicht irgendwie sensibel oder so, aber trotzdem, in dem Moment, in dem man das auf so eine komische Website lädt, hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass man jetzt hier super auf Datenschutz achtet. Nö, man muss einfach irgendwie irgendeine Lösung finden. Und der magische Moment, den ich hatte, und das passt zu dem, was ich eben gut fand dieses Jahr, war, ich hatte auf einmal das Vertrauen, Moment mal, warum mache ich das eigentlich so? Warum gehe ich jetzt nicht einfach in Claude und sage Claude, hey, ich habe eine Menge HTML-Dateien, wie mache ich daraus eine große TXT-Datei? Mhm. Und Claude hat mir, ich will wirklich sagen, in Sekunden eine Anleitung geliefert, wie ich das mache, was ich in mein Terminal eingeben muss auf meinem MacBook. Ich schreibe selten Code und wenn, dann ist der nicht gut. Deswegen war das eine große Hilfe. Ich hatte dieses Problem in, ich glaube, 90 Sekunden gelöst.
Wahnsinn.
Inklusive einer Fehlermeldung, die ich dann da eingegeben habe. Und Claude war so, ach ja, genau, du hast das und das falsch gemacht, mach's mal so.
Und auf eine tolle Art. Ne? Also du musstest nicht Claude die Dateien geben und ihn dann machen lassen, sondern Claude hat dir einfach die effizienteste Lösung genannt, die du verstehst und die für dich durchführbar ist.
Exakt. Claude hat mir ein kleines Programm geschrieben, was ich dann selber ausgeführt habe, was diese HTML-Dateien in die TXT-Datei verwandelt hat. Das ist was...
Ah, oh, toll.
Das ging Anfang des Jahres in gewisser Weise schon auch. Wir haben ja natürlich schon vor einem Jahr darüber gesprochen, dass KI Code schreiben kann, dass KI kleine Probleme löst und so weiter. Aber jetzt so im Dezember habe ich endlich so dieses Vertrauen, dass so ganz viele kleine Probleme einfach gelöst werden können, indem ich, und das ist der wichtige Punkt, einfach mit dem Computer rede.
Ja. Geil. Nee, und ich weiß definitiv, das war 2023 noch nicht so, weil als GPT-4 rauskam, war das meine große Hoffnung. Und dann haben wir uns gemeinsam, GPT-4 und ich, stundenlang verzettelt, weil mein Verständnis von dem jeweiligen Code nicht gut genug war und GPT-4 aber auch noch genug halluziniert hat, sodass es am Ende länger gedauert hat, als wenn ich es gegoogelt hätte oder auf die Seite gegangen wäre einfach.
Es ist nicht mehr so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssten jetzt lernen, wie die Sprache des Computers funktioniert. Sondern der Computer hat einfach gelernt, unsere Sprache zu verstehen. Und da habe ich noch ein Beispiel von einem Hörer, das mich total gefreut hat. Grüße an Hörer Oliver. Der hat uns nämlich hingewiesen auf was. Wir haben vor einigen Folgen über NotebookLM schon gesprochen. Das ist dieses Google-Tool, womit man Quellen sortieren kann und was dann einem aber auch einen langen Podcast draus generiert. Und da habe ich den Wikipedia-Artikel genommen für Schublade, weil ich habe überlegt, was ist das Langweiligste, worüber ich niemals einen Podcast hören möchte. Und dann haben die 10 Minuten über Schubladen geredet auf Englisch, weil auf Deutsch gibt es diese Funktion nicht, ne? Und jetzt, Marie, mit dem als kleine Hintergrundgeschichte, bitte hör dir doch mal Folgendes an.
Willkommen zurück zu The Deep Dive. Heute tauchen wir mal in etwas ein, das uns allen wahrscheinlich ziemlich vertraut ist, nämlich die Schublade.
Aha.
Klingt jetzt vielleicht nicht so super spannend auf den ersten Blick, aber ich verspreche euch, da steckt mehr dahinter, als man denkt.
Ja.
Okay.
Also, die NotebookLM Podcast Hosts, die können auf einmal Deutsch. Ich habe hier noch einen kleinen Clip.
Krass.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Schubladen sind vielseitiger, als man denkt. Aber jetzt kommt's.
Ja.
Schubladen in der Kunst. Wer hätte das gedacht? Ja, tatsächlich. Sogar Künstler haben sich von Schubladen inspirieren lassen. Paul Cézanne zum Beispiel. Der hat ein berühmtes Stillleben mit einer offenen Schublade gemalt.
Ah, okay.
Ich traue mich jetzt überhaupt nicht inhaltlich was dagegen zu sagen, weil ich Sorge habe, dass die Leute da draußen das dann vergleichen mit unserem Podcast. Aber ja, okay, ist gut, dass das jetzt Deutsch kann.
Und jetzt ist aber die Frage, warum kann das Deutsch? Weil wenn man auf NotebookLM geht, dann steht da immer noch English only.
Mhm.
Wie geht das also? Unser Hörer Oliver hat uns darauf aufmerksam gemacht. Es gibt so einen kleinen Button, da steht drauf Customize und der ist eigentlich dafür da, dass man irgendwie sagt, konzentriere dich bitte vor allem auf diesen Teil des Texts oder so. Man kann da aber auch reinschreiben, hey, dieser Podcast ist für ein deutschsprachiges Publikum. Bitte achte auf eine klare deutsche Aussprache. Und dann reden die Deutsch.
Super.
Also sie haben immer noch so einen amerikanischen Akzent, lustigerweise. Den hört man manchmal so ein bisschen raus. Und ab und zu werden sie mal ein Wort auf Englisch aussprechen. Aber die reden Deutsch. Und das ist wieder so ein Punkt, wo man auf einmal weiß, ach so, ich muss wieder gar nicht unbedingt das Problem auf technischer Ebene lösen. Ich muss gar nicht warten, bis die Funktion irgendwie freischalten. Ich rede einfach mit dem Computer.
Ich muss einfach nur sagen, hallo, bitte,
genau.
Mach das so.
Ich sage ihm einfach, was ich will und er macht's. Man bekommt auf einmal einfach so ein gewisses Vertrauen auch. Ich hatte sogar einen Chatbot von einer Fluglinie neulich, was ja wirklich in der weiten, langen Geschichte der nervigen Chatbots immer so die nervigsten von allen waren. Und sogar der war super. Also das war für mich wirklich die beste Sache an diesem Jahr. Dinge funktionieren jetzt wirklich verlässlich.
Und so eine Vielfalt an Dingen auch. Das ist einfach teilweise ein Job, der eine halbe Stunde gedauert hätte, sich in ein paar Minuten erledigen lässt.
Dann bleiben wir doch jetzt direkt in der Juche-fröhlichen Phase. Was war denn deine positivste Entwicklung des Jahres?
Meine Positivbotschaft des Jahres ist, dass Open Source KI richtig durchgestartet ist.
Oh ja. Das stimmt.
Ich finde, das ist was, da hat man 2023 noch total vorsichtig drüber gesprochen. Da war auch der ganze Diskurs noch mit so einem Tenor von, vielleicht wollen wir gar keine Open-Source-KI, vielleicht ist das gefährlich, vielleicht, wenn die Modelle zu leicht zugänglich sind, dann holen sich Leute da Anleitungen zum Bombenbauen raus. Und in meinem Gefühl ist, das ist weniger geworden.
Das heißt, du meinst, das Problem ist auch wirklich kein Problem? Also, worüber sich Leute da Gedanken gemacht haben?
Genau, ich glaube, da kann man ganz gut verhindern, dass Open-Source-Technologie zu sehr fürs Schlechte verwendet wird. Und ich finde, eine KI-Welt, in der die Technologie zum Guten genutzt wird, in der mehr positive Anwendungen rauskommen als negative, das ist eine Welt, in der möglichst viele Leute mitreden können. Und das macht Open-Source möglich. Und das war 2024 ein super Jahr dafür. Also es gibt immer diesen Octaverse-Report von GitHub, der so ein bisschen zusammenstellt, was auf dieser Code-Teil-Plattform veröffentlicht wird. Und es gab dieses Jahr circa 1 Milliarde Beiträge Open Source und ein großer Teil davon war KI und eben auch generative KI. Also die generativen KI-Projekte haben sich fast verdoppelt im Vergleich zu 2023 und auch mehr Leute nehmen daran teil, mehr Leute lernen coden, mehr Leute bringen sich gegenseitig bei, was sie cool daran finden. Das finde ich toll. Und übrigens, Deutschland ist auch gar nicht so schlecht dabei. Deutschland ist auf Platz 4 auf der Beiträge-Bestenliste.
Immerhin, irgendwo. Ja. Flux, das KI-Bildmodell, ist ja auch teilweise eigentlich eine deutsche Erfindung und ist mittlerweile eigentlich das beste marktführende KI-Modell, was überhaupt existiert. Das ist, glaube ich, so die Art von Sache, mit der wir vor einem Jahr nicht gerechnet hätten.
Ja,
ne?
Und.
Da war eher noch so die Sorge, dass jetzt die wirklich guten Sachen alle in irgendwelchen Blackboxes verschwinden und wir nicht mehr genau wissen, was da eigentlich passiert.
Ja, genau. Und es gibt noch ein gutes, ein deutsches Modell, das jetzt vor ein paar Wochen erst rausgekommen ist. OpenGPTX nämlich. Und da gibt es noch natürlich die ganzen anderen, über die gesprochen wird. Mistral, Llama, OpenAI, Whisper. Also es wurde echt viel veröffentlicht. Man muss dazu sagen, Open Source im KI-Bereich ist natürlich nicht, ist umstritten als Begriff. Es gibt viele Menschen, die kritisieren bei Projekten, die sich Open Source nennen, dass eigentlich nicht wirklich alles transparent ist oder auch nicht wirklich die Quelle an sich offengelegt ist im Sinn von, alle können daran mitarbeiten und alle können das kopieren, sondern in manchen Fällen sind nur teilweise die Informationen zur Verfügung gestellt. Ne? Gerade wenn große Firmen wie Meta oder OpenAI sagen, sie machen jetzt was Open Source, dann haben die einen Teil davon zur Verfügung gestellt, aber es ist nicht wirklich frei für alle und alle dürfen damit arbeiten und wissen alles darüber, sondern so ein bisschen so ein Mittelding. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es toll, je mehr davon geteilt wird, je mehr davon auch eine gemeinschaftliche Anstrengung ist, weil ich glaube, so schafft man es auch, dass Leute auch bei den kritischen Sachen eben mitreden können, dass es ein gemeinsames Verständnis gibt und dass man gemeinsam überlegt, naja, wie wollen wir diese Dinger denn bauen? Und eben, dass nicht nur eine Firma das bauen kann, sondern man auch einfach Gegenentwürfe vorschlagen kann. So, finde ich, kommt man zu einer guten KI-Zukunft.
Das klingt wunderbar, klingt genau nach der Art von KI-Zukunft, die wir uns eigentlich wünschen. Auch dieser Austausch, ich sag mal so, auch ein bisschen Streit, vielleicht gehört da mal ein bisschen dazu. Und das bringt mich leider zu dem zweiten großen Punkt, nämlich dem, was hat sich vielleicht dieses Jahr nicht so sehr entwickelt. Worum es geht, ist, es gibt eine Art KI-Kulturkrieg, so eine Art KI-Culture War. Der wird natürlich wie immer gerne auf Social Media ausgetragen, auf Twitter, also X, in Kommentarspalten eigentlich aller großen Plattformen. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht am Anfang des Jahres, dass wir uns, nicht, dass das alles vorbei ist, also dass wir auf einmal uns alle einig
dass
sind.
Dass wir uns versöhnen.
Ja, aber dass es vielleicht nicht noch schlimmer werden würde. Und es ist schlimmer geworden. Also dieser KI-Culture War, der ist mittlerweile wirklich fast ein bisschen außer Kontrolle. Und ich möchte den an so zwei Sachen festmachen. Das eine ist dieses Bild hier, was jetzt auch neulich wieder auf Reddit kurz viral ging. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was wir da sehen, Marie.
Ja, ich sehe auf der linken Seite ein Plakat. Ja.
Also das ist ein Werbeplakat für ein AI-Startup namens Artisan. Und was die letztlich verkaufen, sind künstliche Menschen, künstliche Angestellte, quasi AI-Agents.
Und es ist ein wirkliches Plakat. Also die werben damit. Also der Slogan ist, Artisans won't complain about life balance. Also quasi, wenn du mit uns arbeitest, dann wird niemand dir irgendwie sagen, ich möchte jetzt Feierabend machen und zu meiner Familie zurückgehen.
Exakt. Und drunter steht, die Zeit der KI-Angestellten ist da.
Wahnsinn. Und daneben sitzt eine Person.
Und daneben
auf dem Randstein
sitzt eine scheinbar obdachlose Person. Und also es ist ein unglaublich zynisches Bild. Und es geht einfach darum, dass es tatsächlich Startups, Unternehmen und so weiter gibt, die, wenn sie über AI sprechen, wirklich ausschließlich darüber sprechen, Menschen zu ersetzen. Also es geht wirklich nicht darum, wie können wir irgendwas besser machen, wie können wir besser arbeiten, wie können wir von mir aus auch mehr Geld verdienen.
Krass, also ja.
Sondern wirklich nur darum, wie werden wir die Menschen los, so diese nervigen. Das ist so die eine Seite von diesem Culture War. Aber auf der anderen Seite haben wir was ich mal so, ich nenne das mal KI-Kritik. Also es gibt so ein paar einflussreiche Blogger und Denker in Amerika, aber auch in Deutschland, die immer mal wieder in den Medien sind, wenn man quasi so einen KI-Kritiker braucht. Und ich nehme da jetzt mal stellvertretend Ed Zitron. Das ist so ein amerikanischer Blogger, der schreibt sehr viel über KI und er schreibt vor allem immer darüber, dass er KI doof findet. Also, er hat so verschiedene Thesen, zum Beispiel, dass die aktuellen KI-Modelle alle nutzlos sind, dass die in Zukunft nur alle noch viel schlechter werden, dass die alle noch viel teurer werden und dass diese hunderte Milliarden, die da irgendwie reingeflossen sind in Investments, dass das letztlich alles ein gigantischer Fehler war und in ein paar Jahren wird man sagen, was haben wir uns denn da für einen Bären aufbinden lassen, so ungefähr. Und wenn er darüber schreibt, also ich verlinke gerne einen Text von ihm in unseren Shownotes, also ein Satz von ihm, wer jetzt hier auf Deutsch übersetzt, KI ist klobig, hässlich, unordentlich, diebisch, umweltzerstörerisch und mittelmäßig, ein rücksichtsloses Unterfangen und bei dem es nie wirklich etwas Beeindruckendes gab, außer der Menge an Geld, die man damit verbrennen konnte.
So. Ich lese den öfter und ich finde oft gute Sachen in seinen Texten, aber halt auch immer wieder diese Stellen, wo man einfach sagt, so nee, ist einfach nicht richtig.
Ja, also ich glaube, wir brauchen eine vernünftige Kritik von KI und wir brauchen auch eine vernünftige Vision davon, wie das aussehen kann, wenn es funktioniert. Und ich würde sagen, weder dieses KI-Startup, mit dem wir setzen die Menschen, noch solche also doch irgendwie sehr emotionalen und bitteren Texte tragen irgendwas dazu bei. Ich glaube, wir brauchen irgendeine Lösung. Und dass man einfach behauptet, diese Modelle wären schlecht und könnten nichts und würden nur noch viel schlechter werden in Zukunft, das ist, würde ich sagen, eher deutlich kontraproduktiv, weil klar kann man sich hinsetzen und auf das Bild zeigen, wo irgendwie die Hände von dem KI-generierten Bild nicht richtig aussehen. Aber was machst du dann in 2 Monaten, wenn die Hände auf einmal stimmen? Mhm. Was bleibt dir dann da ein Argument? Also ich glaube, wir brauchen bessere KI-positive Visionen, wir brauchen aber auch bessere KI-Kritik. Und im letzten Jahr hat sich das alles eher so festgefahren und das finde ich sehr schade. So, es ist in jeder guten Filmtrilogie ja immer so, dass der mittlere Teil ist so ein bisschen der düstere. In dem sind wir gerade. Was
ist noch nicht vorbei.
Ja, ja. Was ist dein Negativ, dein Lowlight des Jahres 2024, Marie?
Mein Negativ-Take des Jahres ist, die Effizienz von KI-Modellen ist immer noch für den Po. 2024 war ein richtig schlechtes Jahr für die Effizienz von KI im Sinne von, wie viel kriegt man für wie viel Input, Kosten, Nutzen. Und damit ein schlechtes Jahr für die Klimaziele sehr vieler Firmen. Und was ich, glaube ich, erwartet hätte am Anfang des Jahres oder nach den Entwicklungen 2023, ist, dass es jetzt mit dem immer größer werdenden Modellen mal langsam vorbei ist. Mhm. Es gab 2023 so ein paar Ansätze, dass kleinere Modelle, vielleicht spezifischere Modelle für verschiedene Ansätze, dass das alles vielversprechend ist.
Also, dass wir nicht für alles den Tanker direkt brauchen, sondern vielleicht auch ein Ruderboot.
Genau, und meine Annahme war so ein bisschen auch, ne, weil man ja auch viel darüber gesprochen hat, was das die Firmen alles kostet, also an Geld, an Zeit und aber auch an Energie, dass das auch natürlicherweise mal wieder in eine andere Richtung einschlagen würde. Und ich habe ein Beispiel dabei, um quasi zu zeigen, was die Entwicklung in Wirklichkeit ist. Und zwar habe ich ein Modell aus dem Jahr 2023, GPT-4 Turbo, verglichen mit dem neuen Modell O1 Mini. Beide sind von OpenAI. Ich weiß, du bist ein Fan von O1 Mini, das kann tolle Sachen.
Und Mini ist ja sogar noch das kleinere.
Genau, Mini ist sogar das kleinere davon. Ja. Aber einfach nur, um das deutlich zu machen. Ich habe beide Modelle gefragt, wie viele Wörter sind in diesem Satz? Bisschen so eine Trickfrage, weil das Modell verstehen muss, der Satz, den es gerade liest, ist auch der Satz, wo es die Wörter zählen soll. Beide brauchen nur ein paar Millisekunden dafür, aber O1, das neue Modell, braucht doppelt so lang. Die Antwort, die das alte Modell generiert, hat 26 Tokens. Also das ist so ein bisschen mehr als Buchstaben, aber quasi wie lang ist die Antwort? 26 Tokens beim alten Modell, 406 Tokens beim neuen Modell, quasi 20 mal so lang, weil was das neue Modell macht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast, es gibt nicht sofort die Antwort, sondern es hat so diesen Moment, wo es quasi so still in den Nebenraum geht, ganz viel rumrechnet und dann kommt es zurück mit der Antwort.
Ich habe die Antwort, ja.
Ja. Beide haben es richtig gemacht. Aber wenn du dir mal überlegst, wenn du als Mensch so arbeiten würdest, ein Token-Output sind grob 1 Billion Rechenschritte. Das heißt, wenn du so rechnen würdest wie so ein Sprachmodell, dann bräuchtest du, wenn du mir sagen willst, in deiner Frage sind 7 Wörter enthalten, dann würdest du 26 Billionen Komputationen durchführen müssen. Das ist beeindruckend, was Computer können und dass die halt hier 1 Billion Rechenschritte in viel weniger als 1 Millisekunde ausrechnen können. Aber es ist nicht für jede Sache, die man mit so einem KI-Modell machen will, der effizienteste Weg, so viel rumzurechnen, anstatt einfach halt die Wörter zu zählen. Und es kostet unglaublich viel Energie. Also Microsoft und Google haben beide dieses Jahr bekannt gegeben, dass sie ihre Klimaziele verfehlen werden wegen AI. Google-Emissionen sind jetzt 48% höher als 2019 und der aktuelle KI-Boom sorgt dafür, dass einfach nur sehr viele Unternehmen um Marktmacht streiten und da sehr viel Geld reinpumpen und es ihnen auch egal ist, was es an Energie braucht, weil sie einfach wollen, dass ihre Tools genutzt werden.
Wir haben das Thema vor ungefähr 1 Monat auch schon mal so ein bisschen gehabt. Da haben wir auch über die Energiepläne der Trump-Regierung gesprochen. Mhm. Und also die Folge hieß tatsächlich, gerät der KI-Energieverbrauch außer Kontrolle. Wenn euch das interessiert zu Hause, dann hört da mal rein. Ich glaube, ich stimme dir komplett zu bei allem, Marie. Ich habe aber vielleicht ein bisschen mehr Optimismus, dass sich das ändert. Mhm. Ich denke, das größte, wichtigste Beispiel dafür sind die großen Modelle von den großen Unternehmen selber. OpenAI und Anthropic. Beide hatten Modelle, die größer waren als die jetzigen Hauptmodelle. Also Claude hatte Claude 3 Opus. Das war ein ziemlicher Tanker. Jetzt haben sie das mehr oder weniger ersetzt durch Claude 3.5 Sonnet, was eigentlich ein kleineres Modell ist und eigentlich weniger Rechenleistung braucht. ChatGPT hatte GPT-4. GPT-4 wurde ersetzt durch GPT-4o. Das ist auch schneller und kleiner. Also es hat schon hingehauen quasi, ohne dass man Intelligenz verliert, kleinere Modelle zu bauen. Das Problem, was wir vielleicht gerade noch so ein bisschen haben, ist, wir wissen quasi nicht immer vorher, für welche Aufgabe brauche ich denn die große Kanone und für welches reicht irgendwie das kleine Luftgewehr. Und das macht hoffentlich in Zukunft einfach auch eine KI. Also wenn ich in Zukunft eine Frage stelle, wie viele Wörter sind in diesem Satz, dann hoffe ich doch sehr, dass das nicht meine Aufgabe als Nutzer ist, zu entscheiden, welches KI-Modell ich da jetzt frage, sondern da soll eine andere KI drin sitzen, die direkt merkt, okay, das ist eine Aufgabe für dieses Modell, schickt das entsprechend weiter, delegiert das und am Ende haben wir da ja alle was davon, weil irgendwann müssen diese Stromrechnungen bezahlt werden und dann möchte man ja ein System, was funktioniert. Ja,
das war meine Hoffnung 2023, aber ich nehme die Hoffnung nochmal mit ins nächste Jahr. Gut, dann sind wir durch den dunklen Teil quasi durch, vielleicht. Die letzte Frage ist, was hat dich dieses Jahr überrascht, Gregor?
Es passt vielleicht auch genau zu dieser Frage von, welches KI-Modell macht eigentlich was und wie behält man da eigentlich den Überblick? Ich dachte, Anfang des Jahres, 2023 war vielleicht so ein bisschen das Jahr der KI-Innovation und 2024 wird dann vielleicht das Jahr der KI-Implementierung. Das war es natürlich auch irgendwie, aber woran ich vor allem dachte, war, ja, Apple baut irgendwie was, Microsoft macht diesen Co-Pilot. Das bedeutet, die Durchschnittsperson, die vielleicht mit KI nicht so viel anfangen kann, nicht jede Woche den KI-Podcast hört, die wird bessere Möglichkeiten bekommen, auch auf KI zuzugreifen und so diese Kluft, ja, zwischen normalen Leuten und so KI-Podcast-Hörern, die wird so ein bisschen schrumpfen, weil quasi die Fähigkeiten der KI zugänglicher werden für die Durchschnittsperson. Das Jahr ist jetzt rum und ich habe das Gefühl, es ist das exakte Gegenteil passiert.
Ja, ich überlege gerade, also ich glaube, ich kenne schon mehr Leute, die jetzt einfach so sehr selbstverständlich ChatGPT benutzen.
Das ja, aber die nutzen wahrscheinlich klassisches ChatGPT. Die machen vielleicht so ein bisschen die Sachen mit ChatGPT, die wir schon vor 2 Jahren oder so gemacht haben. Dafür machen wir mittlerweile 5 Millionen andere Sachen, die für die Durchschnittsperson noch viel unverständlicher werden.
Und du hattest gehofft, es gibt dann quasi gar keinen Unterschied mehr zwischen Nerds und Nicht-Nerds, sondern...
Vielleicht nicht gar keinen Unterschied, aber einfach, dass die Kluft schrumpft. Mhm. Also, dass der Abstand schrumpft zwischen den zwei. Und ich habe wirklich das Gefühl, das komplette Gegenteil ist passiert. Ja, es nutzen viel mehr Menschen ChatGPT. Also ChatGPT hat mittlerweile 300 Millionen wöchentliche User. Das ist krass. Mhm. Und natürlich viele andere Tools stehen auch zur Verfügung. Aber die eigentlich spannenden Sachen und auch die meisten der Sachen, über die wir auch dieses Jahr gesprochen haben, die hatten nicht damit zu tun, dass jetzt die Durchschnittsperson irgendwas mit KI zu tun hat. Die hatten nicht damit zu tun, dass Apple KI aufs iPhone bringt, weil das war ehrlich gesagt bislang ein ziemlicher Flop. Ja. Sondern die hatten zu tun mit komischen, lustigen, experimentellen Modellen, wo man wirklich erstmal ein bisschen braucht, um das überhaupt zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Und man muss noch basteln, um dahin zu kommen.
Exakt. Ich gebe auch öfter mal Workshops, wo es auch viel darum geht, wie nutzt man das eigentlich? Und ich sage es, wie es ist, die waren vor einem Jahr noch deutlich einfacher. Mittlerweile öffnet man ChatGPT, es gibt 15 verschiedene Buttons, man kann alle möglichen Modelle auswählen, unten gibt es so Extra-Funktionen, da drückt man drauf. Und das wurde auf die Spitze getrieben von einer neuen Sache von Google. Die haben nämlich gesagt, wir haben ein neues KI-Modell, Gemini 2.0, und das ist multimodal. Das kann nativ Audio generieren. Ich habe mir das dann nicht genau durchgelesen, was das bedeuten soll. Ich dachte, ich probiere es einfach aus. Ich gehe mal in das AI-Studio bei Google und habe einfach Gemini gesagt, generiere mir mal Audio. Mach mir mal Audio. Wenn du das kannst, dann mach mir mal Audio.
Okay.
Erste Antwort von Gemini war, das kann ich nicht.
Steht aber in der Pressemitteilung.
Ich kann Audio generieren. Ja, ich habe dann einfach nochmal die Antwort durchlaufen lassen. Also ein zweites Mal. Beim zweiten Mal hat Google Gemini gesagt, ah ja, okay, hier ist dein Audio, Doppelpunkt, Klammer auf, generiertes Audio, Klammer zu.
Aber also es war ein Text. Er hat so getan, als hätte das Audio generiert.
Genau, er hat mir einen Text generiert.
Insert Audio hier.
Exakt. Und war so, Aufgabe erledigt, was willst du mehr?
Hä?
Das war der zweite Versuch. Und der dritte Versuch, da hat er dann gesagt, okay, da lief dann so ein Code durch. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe jetzt eine andere Bibliothek genommen. Und dann kam mir eine Datei. Und dann konnte ich auf die Datei klicken und die öffnen. Hören wir mal rein.
Also das ist Audio.
Das ist Audio, absolut.
Super. Oh Gott.
Dann habe ich mir nochmal diese Pressemitteilung angeschaut und dann stand da, ah ja, diese Funktion kommt übrigens erst im Januar.
Ach super, okay, ich war gerade schon so, okay, KI kann jetzt das, was meine Spülmaschine schon ganz lange kann.
Ja,
einfach also, nervige Töne machen.
Was hat dieses Experiment mir letztlich so ein bisschen gesagt? Anfang des Jahres hatte ich gehofft, dass wir Ende des Jahres in einer Welt sind, wo jeder besser versteht, was KI eigentlich kann. Wo sind wir stattdessen? Wir sind in einer Welt, wo nicht mal die KI selbst weiß, was sie eigentlich ja. kann. Ich frage sie drei Dinge, ich stelle ihr dreimal die gleiche Frage, sie gibt mir drei unterschiedliche Antworten und am Schluss stelle ich fest, dass die wahre Antwort nicht mit dabei war. Ich hätte das auch unter schlecht einsortieren können. Das Problem ist, es ist nicht nur schlecht. Also für Nerds wie uns hat das natürlich manchmal auch einen gewissen Reiz, dass man so ein Modell kriegt und selber erstmal rausfinden muss, was kann das eigentlich, was kann ich eigentlich damit machen? Und man hat immer wieder diese Momente, wo man lernt, ah, oh wow, das ist so ein Anwendungsfall. Da haben die Entwickler vielleicht selber gar nicht damit gerechnet oder so. Das hatte ich ja auch, also das war ja mein O1-Beispiel mit diesen Dienstplänen. Das habe ich auch mal mit Leuten zusammen ausgearbeitet, mal in einem Projekt. Und dann am Schluss saßen die da und waren so, das ist ja der Wahnsinn. Aber es steht nirgendwo. Es gibt keine Bedienungsanleitung, wo das drinsteht, dass du das machen kannst. Du musst es so ein bisschen selber erarbeiten. Hat Vor- und Nachteile, hat, würde ich sagen, fast ein bisschen Vorteile für diejenigen, die tief drin sind, die den KI-Podcast hören. Hat aber natürlich Nachteile für die, die einfach hoffen, dass KI einfach funktioniert und dass die einfach zu ihnen kommt. Weil so sieht es gerade nicht aus.
Vielleicht ist die Lösung, dass es wieder so wird wie früher und so große Firmen wie Microsoft und Google einfach Produkte machen, die gut sind und gut funktionieren. Und die nerdigen Sachen macht man Open Source und da dürfen sich dann alle austoben.
Das, also wunderbar die Kurve gekriegt. fänd ich super. Und jetzt bin ich gespannt zum Schluss. Was hat dich überrascht dieses Jahr?
Mich hat überrascht, dass im Februar André Kapati bei OpenAI gekündigt hat. Er ist einer der Mitgründer.
Ja.
Und dass dann noch drei weitere hochrangige Wissenschaftler auch im Februar gekündigt haben, unter anderem der Chef der Super-Alignment-Gruppe. Und dass dann im Mai noch der andere Mitgründer, Ilya Sutskever, gekündigt hat bei OpenAI und der Sicherheitschef, Jan Leike. Und im August dann der Mitgründer John Schulman von OpenAI weggegangen ist. Der ist zur Konkurrenz gegangen. Und Greg Brockman, auch ein Gründer, verkündet hat, dass er ein Sabbatical jetzt macht bis Ende des Jahres. Und im September dann noch die Chief Technology Officer Mira Murati, die auch kurz mal CEO war, auch gesagt hat, sie kündigt. Und zeitgleich noch zwei Leiter der Forschungsabteilung.
Also,
und die sind alle weg und es sind insgesamt, ich habe es nicht mal alle genannt, aber es sind mindestens 20 hochrangige Mitarbeitende dieses Jahr von OpenAI weggegangen. Und nicht irgendjemand, sondern wirklich das Gründungsteam ist komplett dezimiert. Also warum hat mich das überrascht? Jetzt könnte man ja sagen, das Drama hat sich schon angedeutet. 2023 ging es schon ein bisschen los.
Ja, wir haben eine komplette Folge gemacht, als er kurzzeitig gefeuert wurde.
Das war das Spannendste so im Leute-Bereich, wenn man sich für KI interessiert. Ich finde es aber trotzdem überraschend, weil OpenAI ist immer noch und ist seit Jahren die Firma, wenn es um KI geht, also wenn man wirklich in dem Bereich arbeiten will und was Spannendes machen will, dann ist das der große Name. Es ist auch das bestfinanzierte KI-Startup der Welt. Und Talente sind ja total wichtig in dem Bereich. Ne? Mhm. Also es ist nicht leicht, Leute zu finden, die so gut in dieser speziellen Art von Mathe sind, dass sie wirklich KI-Modelle bauen können. Also wenn du da hochrangiges OpenAI-Mitglied bist, ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen du im Jahr verdient hast. Und ich finde, das lässt so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was bei OpenAI eigentlich los ist. Und die Leute, die gegangen sind, die sind alle aus so sehr zukunftsgerichteten Abteilungen. Ne? Ganz viel Sicherheit, Alignment, Super-Alignment, Forschung. Da habe ich das Gefühl, dass die sich in diesem Jahr nicht mehr sehr wohl gefühlt haben bei OpenAI.
Also die meisten der Namen, die du genannt hast, die sind mittlerweile recht hoch bezahlt bei der Konkurrenz oder haben ihre eigenen Firmen gegründet. Und da gibt es immer so den Vergleich zu der PayPal-Mafia manchmal. Also PayPal war ja damals auch so eines der großen Silicon Valley Startups, wo alle möglichen Gründer herausgegangen sind, die dann später andere Sachen gemacht haben. Elon Musk ist der bekannteste. Vielleicht hoffen die einfach nur, dass das nächste dieser Art wird. Also, dass die nächste AI-Startup- und Konzernwelle hier ihren Anfang nimmt. Und wenn man die Möglichkeit hat, das selber auf die Beine zu stellen und genug Geld verdient, warum nicht?
Also zeigt natürlich auch, ne, dass der Markt sich gerade sehr diversifiziert und vor ein paar Jahren gab es nur OpenAI, wenn man coole KI-Sachen machen will und jetzt gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Aber es ist schon, also ich finde, es ist eigentlich wie im Fußball oder wie in so Fernsehserien, wo es so Verschwörungen und Intrigen gibt. Es gibt ja auch so viele Klagen gegen OpenAI gerade. Es gibt diesen Beef zwischen Elon Musk, der ja auch ein Mitinvestor war am Anfang.
Hat sich Mark Zuckerberg auch noch eingeschaltet gerade. Es ist wirklich ein bisschen wie so Reality-TV.
Also ja, total. Es ist einfach jede Woche neu, wer mit wem und wer geht wo weg und wohin. Und das ist, ja, es ist für mich überraschend, weil OpenAI wirklich vor ein paar Jahren mal die Firma war und die Firma alleine. Und man da auch nicht gedacht hätte, dass jetzt, macht es dann wirklich Spaß, zu einer etablierten Firma wie Microsoft zu gehen, wenn du auch bei OpenAI sein kannst, mit den besten Leuten der Welt und an den spannendsten Fragen der Welt forschen kannst und ohne viel Bürokratie drumherum. Aber genau, das hat sich jetzt wohl auch geändert.
Mit den besten Leuten der Welt arbeitet auch niemand bei OpenAI. Mit den besten Leuten der Welt arbeite ich hier im KI-Podcast. Danke dir auf jeden Fall, Marie, für das ganze KI-Jahr und auch an Fritz, an das ganze Team dahinter.
Und an alle, die zuhören und mit uns noch ein Jahr durchgemacht haben.
Die uns E-Mails geschrieben haben auch und Nachrichten und alles Mögliche. Also wir sind wirklich immer total begeistert von dem, was da alles zurückkommt und wenn wir geteilt werden. Und es ist wirklich schön, einfach zu merken, dass das irgendwo ankommt und dass es Leute gibt, die das hören und denen das Freude macht. Wir sind nächstes Jahr genauso wieder am Start. Alles geht weiter nach einer kurzen Pause und nach einer kleinen Weihnachtsfolge. Die werden wir auch noch davor einlegen. Aber nochmal, danke fürs Dabeisein. Wir hatten Gutes, Schlechtes und Überraschendes dieses KI-Jahr. Und ich glaube, das Einzige, was wir sicher wissen über nächstes Jahr, ist, wir kriegen all das wieder.
Das Jahr ist aber noch nicht zu Ende, Gregor. Wir haben noch viel Arbeit. Denn ständig kommen neue Sachen raus. Was hast du denn letzte Woche jetzt mit KI gemacht?
Ja, es ist furchtbar gerade. Also es kommen wirklich täglich neue Dinge. OpenAI hat diese 12 OpenAI-Tage, wo sie ständig was veröffentlichen. Google hat auch gesagt, also jetzt müssen wir aber auch mithalten, wenn die ständig irgendwas machen. Ich habe mir mal so 2, 3 Sachen rausgepickt, die versuche ich kurz im Schnelldurchlauf hier abzuarbeiten. Das erste ist vielleicht das, was die meisten gesehen haben. Sora ist endlich da. Also das KI-Videomodell von OpenAI ist endlich veröffentlicht. Nicht in Europa. Ich bin trotzdem reingekommen. Ich will jetzt nicht genau sagen, wie, aber es geht schon, wenn man weiß, wie. Und ich habe ein paar Videos damit generieren lassen, mir das alles ein bisschen angeschaut. Wir haben ja am Anfang des Jahres gesprochen über Sora. Das ist fast ein Jahr her, dass die das angekündigt haben und diese ersten Videos gezeigt haben. Insgesamt ist es immer noch total beeindruckend. Das muss man eindeutig sagen. Es ist sicherlich das beste KI-Videomodell, was gerade existiert. Also vor allem so trippy Sachen sind ziemlich cool. Also wenn man sowas eingibt wie 35mm Film und so und Menschen, die irgendwie im Weltall schweben.
Genau die Sachen, die du halt mit konventionellen Methoden nicht so billig schnell machen kannst. Jemand im Weltall filmen oder von einem Greenscreen schwebend und dann Weltall reinmachen.
Genau, weirde Sachen, komische Sachen, Sachen, die aussehen, als könnten sie in so eine Kunstinstallation rein. Was nicht funktioniert, ist echte Physik. Also,
ich dachte, du sagst Füße, weil Füße funktionieren auch nicht.
Genau, also Füße stimmt. Also Beine wechseln Plätze zum Beispiel ganz gerne. Solche Sachen sind oft verkehrt. Ich finde es interessant, dass das immer noch so schlecht ist. Es hat sicher auch ein bisschen damit zu tun, dass es so unglaublich viel Rechenleistung braucht. Da sind wir wieder bei der Effizienz. Mhm. Also vielleicht könnten die Videos besser sein, aber dann müsste man halt einen kompletten H100 irgendwie eine Woche lang laufen lassen und wer will das? Also in irgendeiner Form ist dieses Modell wahrscheinlich schon so eine Art Kompromiss, sage ich mal.
Wie lang sind die Videos, die jetzt da rauskommen? Also wie viele Sekunden kriegst du so mit den normalen?
Man kriegt 5 bis 10 Sekunden. Mhm. Man kriegt die bis 720p Auflösung, also auch ganz gut aufgelöst. Und die gehen dann auch relativ schnell. Also es geht noch schneller, wenn man sie schlechter aufgelöst haben will, dann ist es wirklich teilweise in 5 Sekunden da. Sonst wäre ich so 30. Krass, also so 30 Sekunden für so ein recht cooles Video ist schon gut.
Ja.
Man hat aber auch, also ich habe das über den ChatGPT Plus Account, das ist der 20€ kostet im Monat. Da kriegt man auch so Credits. Da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt aber nach einem Nachmittag durch gewesen durch den Credits. Also und muss wieder einen Monat warten. Also das ist schon, es ist eine Spielerei. Es ist sicher super interessant für Leute, die wirklich visuell arbeiten. Wenn man irgendwie ein Hintergrundmotiv braucht oder so. Oder so eine Textur oder sowas wie ein Bildschirmschoner in einem bestimmten Stil. Total gut. Aber so ein, ich sag mal, irgendwie ein Pelikan, der sich einen Fisch schnappt aus dem Wasser, da geht alles schief. Also die Beine des Pelikans, da wo der Fisch rauskommt, das Wasser spritzt nicht an der Stelle, wo der Pelikan ins Wasser geht. Also wirklich alles eigentlich so verkehrt. Und wenn man sich anguckt, dass Bilder in vielen Fällen eigentlich gar nicht mehr zu unterscheiden sind, hat Video noch sehr viel einen langen
aber
Weg.
Aber da haben wir auch große Verbesserungen gesehen. Also klar, mit dem entsprechenden Energie- und Zeit- und Compute-Aufwand, aber man kann sich schon vorstellen, dass das noch um einiges besser wird auch.
Ja, was jetzt schon relativ gut ist, Überleitung, sind zwei Sachen von Google. Google Gemini 2.0, das ist das, wofür ich mir dieses Abo geholt habe, damit ich den Piepston erstellen kann. Das habe ich mir eigentlich wegen was anderem geholt, und zwar wegen einer Funktion, die heißt Deep Research. Und das ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung von dem, was Perplexity kann, die KI-Suchmaschine oder auch ChatGPT Web Search. Mhm. Man sagt, hier, geh mal auf eine Website und such für mich eine Info raus. Anstatt, dass das Tool irgendwie auf 2-3 Seiten geht, geht es halt auf 50. Mhm. Und erstellt dir aus diesen 50 Seiten so einen Bericht über all die Dinge, die es rausgefunden hat.
Das cool. Und das ist bei Google natürlich wahrscheinlich einfach nochmal extra viel krasser als bei den anderen, weil Google halt die Suchmaschine ist, weil die das perfektioniert haben sowieso schon, wie man im Web indiziert und sucht, und wenn die daraus dann die Ergebnisse zusammenfassen, könnte ich mir vorstellen, dass die nochmal besser sind.
Genau, es sind aber tatsächlich auch noch Fehler drin. Ist jetzt wieder so ein Tab, den ich immer offen haben werde während der Arbeit, weil man weiß nie, wann man mal jetzt dieses Tool braucht.
Und ich weiß, was du die ganzen Weihnachtsfeiertage und die ganze ruhige Zeit über machen wirst, ist einfach noch jeden Tag 5 neue Tools ausprobieren.
Ach, ein letztes habe ich noch dabei, und das ist jetzt wirklich relativ funny, auch von Google und super experimentell. Das kann man nur über das AI Studio von Google anwählen. Also das Tool heißt Show Gemini oder Talk to Gemini. Und ich glaube, es ist einfacher, es sich einfach anzuhören. Ich drücke jetzt hier auf einen Button. And now I have to talk in English because it won't work in German, but it can talk in English. So hi, can you tell me what you see?
Sure, I can help with that. I see a person wearing glasses and headphones sitting in front of a microphone in what appears to be a studio. They are speaking to the camera.
Der beschreibt dich in Echtzeit.
Would you like me to elaborate on any other detail?
Exakt, er beschreibt quasi genau, was er gerade sieht, was ich hier mache.
Es ging aber auch schnell.
Ich mache mal noch eine Sache. Ich bitte ihn mal, ob er mir irgendwelche Tipps für mein Aussehen geben kann. So. Also ob ich meinen Look verbessern kann. Moment. Hi Gemini, I'm about to do a job interview. Can you suggest some things to improve about my look?
Based on the video, I would suggest paying attention to your hair, as it appears a bit messy. A more polished hairstyle might be helpful.
Also meine Haare sind ein bisschen durcheinander. Ja. Würdest du dem zustimmen, Marie?
Ja.
Es liegt aber auch an dem Kopfhörer.
Da brauchst du keine KI dafür. Das hättest du dir auch, glaube ich, selber denken können, dass du die Haare mal ein bisschen bändigen kannst.
Ja.
Nee, aber also krass,
ist schon cool.
Krass, wie schnell.
Und vor allem, was es auch kann, ist, es kann nicht nur auf meine Webcam zugreifen, sondern auch auf meinen Bildschirm. Also ich kann jetzt irgendwie in SAP gehen oder in irgendeine andere Software und sagen, hey, ich muss das und das tun. Kannst du mir sagen, wo die Funktion ist? Und das habe ich jetzt auch ein bisschen ausprobiert. Das funktioniert ziemlich gut tatsächlich. Also spannendes Feature wird sicher, also wenn ich mir vorstelle, dass man so auch Tech-Support in Zukunft ein Stück weit automatisieren kann. Also wie viele arme IT-Mitarbeiter es gibt auf der Welt, die ganze Zeit irgendwelche Probleme lösen müssen von Leuten, die gerade so wissen,
Sie
wo
mal
der...
bitte auf Neustart.
Genau, das ließe sich alles automatisieren. Mal gucken, ja.
Wahnsinn, cool.
Das war Google Gemini 2.0. Dann zum Abschluss, Marie, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ich hatte auch krasse Wow-Momente, weil ich habe mal wieder einen Kurs gegeben an der Hamburg Media School. Mhm. Der Kurs heißt Coden für JournalistInnen. Also das ist für Leute, die eigentlich keinen Hintergrund im Programmieren oder in Computerwissenschaften haben, aber halt trotzdem Coden lernen sollen. Das mache ich schon seit vielen Jahren mit einer Freundin zusammen, Dr. Theresa Körner.
Nennst du deine Freundin immer mit ihrem Doktortitel?
Naja, das ist ein akademisches Setting. In dem Kontext ist es wichtig. Die Masterstudierenden wollen wissen, dass sie nicht nur von mir Bachelor-Noob hier belehrt werden. Jedenfalls ist es krass, weil wir halt dadurch diesen Vergleich haben über die Jahre hinweg. Mhm. Ne? Und es war vor ein paar Jahren schon so, dass wir denen zeigen konnten, na okay, Programmieren kann auch Spaß machen. Aber das Ziel von so einem Kurs in 4 Tagen war, vor 2 Jahren erst recht, halt dann irgendwie so kleine Schritte in Richtung von einem Prototyp zu gehen und aber eher als Abschlusspräsentation dann zu pitchen, was denn die Idee wäre und was man gerne coden würde, wenn man noch mehr Zeit hätte und noch mehr lernen würde. Und dieses Jahr waren zum Zeitpunkt der Abschlusspitches einfach die Prototypen fertig. Also die haben alle am selben Punkt angefangen, wie auch in den letzten Jahren auch. Also nicht großartige Computerkenntnisse, Aber dank dieser neuen Tools, also dank Claude und ChatGPT Plus und Power Automate und was es alles gibt, die konnten sich da reinfuchsen, die konnten ihre Jupyter Notebooks und ihre Google Colab Sheets erstellen, die haben sich dann halt ihre API-Keys geben lassen und irgendwie angefangen auch von Frontend und Backend Design zu reden.
Und Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das jetzt nicht versteht, ich glaube, der Punkt ist, ihr könntet das trotzdem machen, auch wenn ihr es
genau
nicht versteht. Ne?
Der Punkt ist, ihr könntet innerhalb von 4 Tagen dahin kommen, dass euch diese ganzen Begriffe nicht sagen, zu, dass es euch genug sagt, dass ihr drüber sprechen könnt und ein bisschen versteht, was ihr tut, aber vor allem, dass eigentlich die KI euer super Coach ist und euch hilft und am Ende ihr im Tandem fertige Produkte zusammenbauen könnt. Also ein Teilnehmer hat gesagt, er geht jetzt zurück in sein Team, in seine Redaktion, in seine Firma. Und da, wo früher ihm die Tech-Leute immer gesagt haben, du, das geht nicht, das dauert zu lang, das ist zu teuer, das können wir dir leider nicht bauen, der ist an einem Moment mal fast aufgesprungen. Und hast du gesagt, so, zu denen gehe ich jetzt und sag hier, was, das geht nicht, zu teuer. Guck mal, das habe ich gemacht. 2 Leute, 10 Stunden. Und ob das geht. Und das finde ich halt also super inspirierend. Und das ist ja auch das, was wir erleben, was halt wirklich diese KI-Modelle möglich machen. Weil du sie nutzt als Coach, aber auch als Coder, als Produktmanager für alles, was du brauchst.
Wir haben richtig schön wieder die Kurve zum Positiven gekriegt. Ja? Wir haben mit gut angefangen und wir hören mit gut auf. Und wer mit gut weitermachen möchte, dem empfehlen wir unsere Podcast-Empfehlung der Woche. Und zwar ist das Teure Fahren von der ARD und Detektor FM eine neue Recherche rund um das, was alles bei der Deutschen Bahn schiefgegangen ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Gibt es ab sofort in der ARD Audiothek.